Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller.
Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und als Ergänzung bzw. Nachtrag zu dem Video Brandschutz in Wohnhäusern will ich dir jetzt nochmal ein paar wichtige Impulse mitgeben, was das Thema Brandschutz und Dachgeschossausbau anbelangt. Fangen wir mit dem vergleichsweise einfachen Teil an, der allerdings von der Stückzahl her natürlich am größten ist, nämlich der Brandschutz in Einfamilien- oder Zweifamilienhäusern, zum Beispiel Doppelhäuser. Und zwar anhand von einer einfachen Skizze, die man kurz dargestellt, wo da die Knackpunkte sind. Falls du das vorherige Video bzw. die vorherige Podcast-Folge noch nicht gehört haben solltest, dann hol das bitte nach. Und das ist ganz offensichtlich dann der Fall, wenn du entweder noch keine Zeit hattest oder den Brandschutz-Podcast, also den Podcast So geht Brandschutz bzw. den Videokanal noch nicht abonniert hast. Also auch das. Jetzt sofort nachholen, Daumen nach oben für das Video, Glocke aktivieren, dann den Podcast bzw. den YouTube-Kanal abonnieren und jetzt geht's los. Also, ein klassisches Einfamilienhaus bzw. ein klassisches Doppelhaus oder auch bei einem Reihenhaus, es trifft natürlich genauso zu, hat man ja die Situation, man hat ein Erdgeschoss, also den Keller, den blenden wir jetzt mal außen, blenden wir mal aus. Wir haben ein Erdgeschoss, wir haben ein erstes Obergeschoss und wir haben ein Dachgeschoss. Und wo werden die Kinder am liebsten untergebracht? Im Dachgeschoss. Da werden also, weil die Kinder natürlich jetzt nicht so einen hohen Anspruch an senkrechte Wände und so weiter haben, das vielleicht sogar noch ganz nett finden, dass man da eben schräge Wände hat und dass man dann entsprechende Nischen bauen kann, wo man dann sein Spielzeug drin unterbringen kann, dann vielleicht auch noch die eine oder andere Spielhöhle dort einrichten kann und so weiter. Also Kinderzimmer befinden sich im Regelfall oder sehr häufig, sagen wir mal einfach mal sehr häufig, einfach im Dachgeschoss. Und das hat einfach mehrere Nachteile, vor allem dann, wenn das Dachgeschoss auf billigste Art und Weise gebaut oder nachträglich ausgebaut wurde. Billigst im Sinne von Brandschutzanforderungen, jetzt nicht im Sinne wertend, dass ich mir irgendwie anmaßen möchte, darüber zu urteilen, dass irgendwelche Leute einfach die Kinderzimmer billig ausbauen, liegt mir vollkommen fern. Mir geht es darum, die brandschutztechnischen Anforderungen zu betrachten. Und da ist es einfach sehr häufig so, dass die Belichtung und die Belüftung für diese Kinderzimmer im Dachgeschoss, ich habe es mal hier schematisch dargestellt, mit solchen Dreh- oder Dachliegefenstern quasi bewerkstelligt wird. Und diese Dachliegefenster, die liegen, wie der Name schon sagt, einfach in der Dachschräge drin. Und das heißt, wenn jetzt die Kinder hier oben drin schlafen und spielen, dann haben die zwar die Möglichkeit, die natürliche Belichtung und Belüftung herzustellen, aber aus brandschutztechnischer Sicht bringen diese Dachliegefenster mehrere Nachteile mit sich. Nachteil Nummer 1. Berücksichtigt man den Dachüberstand von den Dachsparren über die Außenwände und die Lage von diesen Dachliegefenstern, dann sollen die ja, wenn man jetzt sich in diesem Raum befindet, nicht irgendwo auf Kniehöhe sein, sondern die sind dann entsprechend zurückgesetzt. Das heißt, man hat einen sehr großen Abstand zwischen dem Dachüberstand und dem Fenster selbst. Dieser blaue Strich, den ich hier angedeutet habe, soll zeigen, was passiert, wenn die Feuerwehr versuchen würde, die Kinder aus diesem Dachgeschoss dort oben rauszuholen. Nämlich, die Feuerwehr legt die Leiter an und dann schaut die Leiter dann entsprechend schön in den Himmel. Und der Abstand zwischen der Möglichkeit, hier auf diese Leiter draufzusteigen und diesem Fenster ist einfach viel zu groß. Geschweige denn, dass man über so ein Dachliegefenster überhaupt vernünftig herauskäme. Wie wird sowas dann im Regelfall richtig gebaut? Nun, wenn man die Möglichkeit hat und es so bauen kann, ich skizziere das jetzt wirklich mal nur so auf die Schnelle, ganz einfach, dann macht man das natürlich so, dass man eine vernünftige Dachgaube baut, damit dann das Fenster eben ein senkrecht stehendes Fenster ist, dass das Fenster dann eben ganz normal als Drehflügelfenster geöffnet werden kann. Und dann ist nämlich auch der Abstand zwischen der Leiter, die die Feuerwehr hier anstellen kann, und diesem Notausstieg möglichst gering gehalten, um eben aus diesem Fenster aussteigen zu können, um auf diese Leiter zu kommen. Zweite Voraussetzung, damit das Ganze funktioniert, ist natürlich, dass der Dachüberstand nicht elendig groß ist, sondern auf notwendiges Minimum beschränkt wird, damit diese Leiter sozusagen ausreichend nah an die Außenwand heranrücken kann, damit eben das Fenster als Notausstieg funktioniert. Ist baurechtlich geregelt, sowohl was die Größe dieser Fenster anbelangt, als auch was den Abstand von der Draufkante zu diesem Fenster anbelangt, ist baurechtlich geregelt. Will ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen, sondern ich wollte dir jetzt hier wirklich nur diesen Impuls geben. Für ein Einfamilienhaus oder für eine Doppelhaushälfte oder für ein Reihenhaus einfach wirklich darauf achten, die Fenster bzw. den Dachausbau so zu gestalten, dass das Kinderzimmer nicht zur Falle wird, sondern dass dann zur Not die Feuerwehr eben auch noch den zweiten Rettungsweg für dieses Kinderzimmer dort oben entsprechend gewährleisten kann. Verlassen wir die vergleichsweise einfachen Bauwerke und kommen zu einem etwas größeren Thema. Kann ich jetzt hier allerdings auch nur ganz grob anreißen, sonst wird einfach das Video zu lang, da könnte ich stundenlang drüber referieren, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung. Ich beschränke mich jetzt mal mit dieser Skizze zum Beispiel auf den Münchner Innenstadtbereich. Man hat es dann einfach häufig so, man hat dort sehr große, teilweise auch sehr alte Wohnhäuser. Bereichsweise wurden dann auch schon etwas modernere Häuser zwischen reingebaut, aber es ist einfach so, man hat ein Erdgeschoss und man hat mehrere Obergeschosse und dann hat man zwei Dachgeschosse. Das habe ich jetzt mal hier durch diese schrägen Wände angedeutet. Dachgeschoss bedeutet immer, man hat schräge Wände. Ob das jetzt ein Mansardendach ist, wo jetzt von dem ersten Geschoss sich die Dachneigung unterscheidet von dem darüberliegenden Geschoss, das sei jetzt mal dahingestellt. Darauf wollen wir jetzt aber hier auch gar nicht weiter eingehen. Die Problempunkte, die bei Dachgeschossausbauten entstehen in solchen Innenstadtlagen, sind mannigfaltig. Zum einen, wenn man es mit historischen Bauten zu tun hat, hat man immer das Problem, die Geschossdecken in den Bestandsgeschossen, die sind meistens oder sehr häufig historische Holzbalkendecken, die eine Feuerwiderstandsdauer von ungefähr 30 Minuten haben. Wenn das im Bestand so ist, ist alles wunderbar, gilt Bestandsschutz, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, und dann kann man auch mit diesen Decken so leben. Wenn man jetzt nachträglich ausbauen möchte, um Wohnraum zu schaffen, dann hat man einfach häufig das Problem, oder bei Holzbalkendecken zumindest immer das Problem. Aus baurechtlicher Sicht müssten alle Decken feuerbeständig sein, für die Gebäudeklasse 5. So und so und diese Geschossdecke hier auch. Und jetzt beißt sich's eigentlich hier schon aus. Wenn man es mit historischen Bauten zu tun hat und hat Holzbalkendecken und will das Dachgeschoss ausbauen, dann hat man meistens schon das Problem, das hier ist eine Holzbalkendecke und jetzt will man das darüberliegende Geschoss ausbauen und Wohnraum schaffen, und jetzt kommt die baurechtliche Anforderung feuerbeständig, und feuerbeständig heißt Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten, im Wesentlichen aus nicht brennbaren Baustoffen und in einer Bauteilebene eine durchgehende Schicht aus nicht brennbaren Baustoffen. Bekommst du bei einer Holzbalkendecke einfach nicht hin. So, was wird häufig gemacht? Naja, hier unten ist bewohnt, hier oben soll ausgebaut werden. Also macht man im ersten Dachgeschoss über einen Abweichungsantrag, sagt man, okay, hier unten bleiben wir. Ich versuche es nochmal in Gelb darzustellen. Ich hoffe, dass das noch erkennbar ist. Hier unten für Brandbeanspruchung von der Unterseite haben wir historischen Altbestand mit 30 Minuten Feuerwiderstandsdauer. Für das, was wir jetzt oben drauf bauen, bauen wir zumindest mal 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer, wissen aber, dass wir Feuerbeständigkeit nicht hinbekommen, weil das einfach bei einer Holzbalkendecke aus den gerade genannten Gründen nicht funktioniert. Also bauen wir in Anführungszeichen F90B. indem der Bodenaufbau im Zusammenhang mit der Holzbalkendecke eben diese Feuerwiderstandsdauer erfüllt. So, und wenn wir jetzt hier oben in diesem zweiten Dachgeschoss keine Aufenthaltsräume mehr möglich haben, dann haben wir da auch keine Anforderungen, was jetzt diese Decke hier anbelangt. Die Decke zwischen dem ersten und dem zweiten Dachgeschoss. So, und jetzt wird's richtig, richtig spannend. Wenn man jetzt das zweite Dachgeschoss auch noch ausbauen möchte, dann knallt's brandschutztechnisch quasi so richtig, weil wir hätten ja jetzt hier auch wiederum die Anforderung, dass wir feuerbeständig sein müssen. So, das funktioniert aber nicht, weil die tragenden und aussteifenden Bauteile sind im Regelfall eben wiederum Holzkonstruktionen und diese Holzkonstruktionen stehen dann im Altbestand teilweise auf diesen Holzbalkendecken der darunterliegenden Geschosse. Also können wir trotz sämtlicher Bemühungen, die man sich irgendwo vorstellen könnte, egal ob man jetzt hier mit F90B irgendwo versucht auszubauen und den Dachgeschossausbau dort oben auch noch innen drin mit Brandschutzplatten zu bekleiden und alle möglichen Kreativlösungen, man wird in 100 Jahren keine Feuerbeständigkeit hinbekommen mit einer Holzkonstruktion. Und deswegen ist im Regelfall, ich weiß, viele sehen das anders, ich weiß, viele haben es auch schon häufig anders gemacht. Trotzdem, baurechtlich richtig heißt, dass das erste Dachgeschoss und das zweite Dachgeschoss feuerbeständig voneinander getrennt sein müssen. Und das funktioniert, wenn man baurechtlich korrekt sein will, wirklich nur mit einem sogenannten Sargdeckel. Das heißt, die tragenden und die aussteifenden Bauteile des ersten Dachgeschosses, die schrägen Wände, sind feuerbeständige Stahlbetonkonstruktionen. Wir haben dann die Decke über dem ersten Dachgeschoss als feuerbeständige Stahlbetondecke und das darüberliegende zweite Dachgeschoss, da haben wir dann entweder keine Anforderung, weil darüber keine Aufenthaltsräume mehr möglich sind, oder wir haben reduzierte Anforderungen, wenn man jetzt die Brandbeanspruchung sich in Längsrichtung anschaut und dann Wohnung an Wohnung an Wohnung grenzt und so weiter, dass man dann zumindest in F30B, also 30 Minuten Feuerwiderstandsdauer, von innen drin alles bekleiden muss, um zumindest einen vernünftigen, regelkonformen Anschluss der Wohnungstrennwände an diese Dachkonstruktion hinzubekommen. Also, das ist das Thema Schwierigkeiten, Dachgeschossausbau beim zweiten Dachgeschoss. Und was auch noch, selbst wenn das hier alles gelingt und vielleicht mit Abweichungsanträgen genehmigt wird und an allem drum und dran, eine Schwierigkeit bleibt in Innenstadtlagen immer noch und das ist die Herstellung des zweiten Rettungsweges. Und das muss man wirklich nachweisen können. Auch da kommen jetzt wieder jede Menge um die Ecke und sagen, ja, wenn jetzt aber wir in der Gebäudeklasse 5 sind und wir sind jetzt hier im vierten Obergeschoss oder im fünften Obergeschoss und wir haben jetzt hier, ich habe es mal schematisch dargestellt, eine Oberleitung, weil hier die Straßenbahn fährt. Oder wir haben einen breiten Gehweg, dann kommen Parkplätze und dann kommt erst die Straße. Und die Bestandssituation für dieses vierte oder fünfte Obergeschoss würde schon nicht mehr nachweisbar sein, was den zweiten Rettungsweg anbelangt. Dann kommen jetzt immer wieder welche um die Ecke und sagen, ja, aber im Bestand ist es ja schon so. Und weil es im Bestand so ist, kann ich jetzt meinen Dachgeschossausbau machen, weil erstens, im Bestand funktioniert es schon nicht. Irgendwann hat es mal irgendeiner toleriert, also ist es super. Deswegen, weil es für den Bestand schon nicht funktioniert, setze ich jetzt einfach noch ein oder zwei Geschosse oben drauf, weil der Nachbar hat's, im gesamten anderen Straßenzug haben sie es auch, also darf ich als Bauherr das jetzt auch. Und dann kommt der Nachweisersteller daher, also so einer wie ich, entweder als Nachweisersteller oder als Prüfsachverständiger und sagt, Richtlinie über die Flächen für die Feuerwehr, weise den zweiten Rettungsweg nach über die anleiterbaren Fenster. Oder die Brandschutzdienststelle oder die Genehmigungsbehörde, wenn jetzt der Brandschutz mal durch die Genehmigungsbehörde geprüft wird, sagt genau das Gleiche. Du kannst den Dachgeschossausbau machen, wenn du den zweiten Rettungsweg nachweist. Und dann kommst du in den Konflikt, dann stellst du fest, ja, hier unten im Straßenraum, das Feuerwehrfahrzeug ist entweder viel zu weit von der Straße weg oder die Straße wird links und rechts durch parkende Fahrzeuge im Bestand schon so weit eingeschränkt, dass der ganze Dachgeschoss, dass die Feuerwehr sowieso schon mit der Drehleiter nicht mehr an die anleitbaren Fenster drankommt. Wir haben Oberleitungen, weil die Straßenbahn dort entlang fährt. Und lauter Punkte, die einfach dafür sorgen, dass du einen riesen Konflikt hast, weil du den zweiten Rettungsweg nicht nachweisen kannst. Und dann kommen viele Bauherren und Architekten und sagen, Müller, die kommen dann zu mir und sagen, schau mal, geh in die Straße, guck nach rechts, geh in die Straße, guck nach links. Du siehst dort jede Menge Gebäude im Altbestand, wo das so ist. Guck dir dort oben die Dachgauben an, die Wohnungen, die sind alle bewohnt. Und jetzt kommst du daher und sagst deinem Bauherrn, ich kann jetzt dort oben den Dachgeschossausbau nicht machen, weil ich den zweiten Rettungsweg nicht nachweisen kann, wegen Oberleitungen und bla bla bla, alles, was ich jetzt so erzählt habe. Und dann sage ich, ja, ist so. Also wir können im Altbestand... Und so ist auch die Sichtweise von vielen Genehmigungsbehörden, die sagen, jawohl, wir wissen, dass wir im Bestand ein Defizit haben, weil sich halt einfach im Laufe der Jahrzehnte Bauvorschriften geändert haben. Wir haben neue Schadenserkenntnisse und wir können den Altbestand jetzt nachträglich nicht heilen und nicht jedem einen zweiten Rettungsweg aufs Auge drücken in baulicher Form. Wir wissen, dass wir im Brandfall mit gewissen Schwierigkeiten zu rechnen haben, aber es war damals so genehmigt. Es waren sämtliche Randbedingungen damals schon bekannt. Der Bauherr hat eine Genehmigung bekommen. Der Bauherr hat so gebaut, 1:1. Es gab zwischendrin keine Nutzungsänderung, also hat der Bauherr Bestandsschutz. Und jetzt können wir nicht um die Ecke kommen und sagen, komplett München oder jede Menge andere Innenstädte müssen jetzt überall noch einen zweiten Rettungsweg dann bauen, als Außentreppe oder sonst was, funktioniert nicht. Aber wir verschlechtern unseren Bestand jetzt nicht noch weiter, indem wir sagen, ja, der Bestand ist schon scheiße, auf Deutsch gesagt, also machen wir mit der Scheiße mit Schwung einfach weiter, bauen einfach noch einen Dachgeschossausbau, zweigeschossig aus mit sämtlichen Abweichungen und wissen, dass unsere Rettungswege auch für das neue ausgebaute Dachgeschoss nicht funktionieren. Das funktioniert so nicht und deswegen sind diese Dachgeschossausbauten in innerstädtischen Lagen immer mit sehr, sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen. Und das war jetzt auch der wichtige Hinweis an dieser Stelle, warum ich dir im Rahmen von diesem etwas ausführlichen Video einfach diese Punkte mal komprimiert zusammengestellt habe. Verzeih mir bitte, dass die Skizze nicht so ist, wie du das vielleicht, was weiß ich, von irgendwelchen Künstlern kennst oder sonst irgendwas. Mir geht's darum, einfach die Sachverhalte möglichst schnell und plausibel und pauschal darzustellen. Es ist alles nicht maßstabsgerecht. Manche Dinge sind vielleicht tatsächlich auch nur gemeinsam mit der Audiospur zu erkennen. Aber ich denke, du weißt, worum es geht. Zweiter Rettungsweg in der Innenstadtlage ist das Thema. Und das Thema Abweichungen von Brandschutzvorschriften, was die tragenden, aussteifenden Bauteile von den Geschossdecken anbelangt. Und das sind so im Wesentlichen mal die zwei Knackpunkte, die du als Bauherr von deinem Team lösen lassen musst. Oder die du als Architekt mit deinem Fachplaner gemeinsam lösen musst und am besten schon, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also im Rahmen von einer vernünftigen Vorplanung, im Rahmen von einer vernünftigen Entwurfsplanung, um erstmal festzustellen, geht das Ganze denn überhaupt? Oder vielleicht noch einen Schritt weiter vorne, um dem Bauherrn einfach jede Menge Kosten zu sparen, dass man erstmal eine Machbarkeitsprüfung macht, bevor man in die klassischen Leistungsphasen der HAI einsteigt, sondern wirklich erstmal guckt, bevor man das Gebäude kauft, bevor man einen riesen Planungsauftrag rausgibt, ist denn dieser Dachgeschossausbau nachträglich überhaupt so möglich oder nicht? Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Ich hoffe, du bist meiner Aufforderung schon nachgekommen, hast erstens den Kanal abonniert, zweitens dem Video einen Daumen nach oben gegeben. Du kannst mir auch noch einen weiteren Gefallen tun, indem du unten in der Kommentarsektion auf YouTube mir einen entsprechenden Kommentar hinterlässt, was du für Anregungen oder vielleicht auch an Erfahrungen gemacht hast im Zusammenhang mit Dachgeschossausbauten. Ja, was kannst du noch tun? Ja, als Architekt oder als Bauherr, das Wesentliche, was du tun kannst, ist, gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com, trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch für die Prüfung des Brandschutznachweises, wenn du schon einen Nachweisersteller haben solltest, oder für die Planung des Brandschutznachweises für dein Bauvorhaben. Und dann schauen wir, dass wir dein Projekt auf das Level bringen, wo es hingehört. Und ich verspreche dir, wir werden solche Sachverhalte so rechtzeitig lösen, damit wir eben entweder sicherstellen können, dass es funktioniert, oder du bekommst rechtzeitig einen Hinweis, dass es so nicht funktioniert, damit du keine Planungskosten verbrennst. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Diesem 45-minütigen kostenlosen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Und zwar egal, ob du uns für die Planung des Brandschutzes für dein Gebäude brauchst oder ob du mich als Prüfsachverständigen für die Prüfung eines Brandschutznachweises haben willst. In unserem Gespräch lernst du die Chancen und Risiken für dein Projekt kennen und wir zeigen dir, wie du die Kontrolle über die Kosten für den Brandschutz und die Termine bekommst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Je früher du uns in die Planung oder Prüfung des Brandschutzes für dein Gebäude einbindest, umso eher bekommst du über Folgendes die Gewissheit: einen maßgeschneiderten Brandschutz für dein Gebäude, die Einhaltung der Termine und die Einhaltung der Kosten. Also gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.